Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Prost.
Wie Prost?
Prost. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 222. Folge. Das ist eine Schnapszahl, deswegen habe ich mal mit Prost begonnen.
Ach du liebe Zeit. Also hier erlebst du was. Hier.
Ja, nein, das heißt ach du lieber Kollege, nicht ach du liebe Zeit.
Ach so.
Ja. Ja. Ja, ich denke, das ist doch schon was.
Ja, hast du einen Schnaps dabei?
Natürlich nicht. Wir trinken doch keinen Alkohol, oder? Ja,
dann hat das auch nichts mit einer Schnapszahl zu tun.
Ja, die Zahl ist doch vollkommen unabhängig davon, ob wir jetzt hier einen Schnaps haben oder nicht. Sie heißt doch trotzdem Schnapszahl, auch wenn wir hier auf dem Trockenen sitzen.
Ja.
Oder?
Ja. Ach ja.
Wir sind doch nicht bedürftig, oder?
Wenn die Zuhörer, die ich jetzt begrüßen werde, auf diesem Wege, so, mach ich diesmal so.
Du sagst nicht
wenn Prost. Die uns hören, dann machen die sowieso, wir hatten vorher schon öfter Prost gesagt.
Also das ist ja sowieso so eine Sache, die hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Wenn wir mal etwas launig unsere Begrüßung versucht haben herauszubringen, zu artikulieren, ja. Dann gab es einige, die haben da einen Terz darum gemacht. Ich frag mich, warum haben die nicht einfach abgeschaltet? Warum tun die sich das an? Sind das alles Masochisten?
Nee, die sollen.
Aber die Masse, die hat gesagt, macht weiter so, ist doch schön, wir hören das gern, wenn ihr euch da käppelt und
die sollen nicht abschalten. Auch die von mir manchmal eine böse E-Mail kriegen. Die sollen auch nicht abschalten.
Na, die können doch zumindest unsere Begrüßung überspringen. Sie müssen sich doch nicht wehtun damit.
Ja, ja.
Aber das sind ja sowieso nur 3 oder 4. Die Masse hat ja Spaß daran. Also, alle, die Spaß an uns haben, nochmal herzlich begrüßt.
Also weißt du eigentlich, dass...
Trinkt heute Abend einfach mal einen Schnaps auf
uns. Dass wir kritisiert werden wegen unseres Google-Bashings. Street View Bashings, also dass wir so auf Street View einhacken und wir würden also den Anschluss verpassen und wir wären ewig Gestrige und...
Ja, also diese Art, uns da anzugehen, da muss ich sagen, das stimmt, was die Leute schreiben. Die sind wirklich die ewig Gestrigen. Die kriegen nämlich absolut nicht mit, was auf dieser Welt passiert. Die kriegen absolut nicht mit, welche Daten erhoben werden. Die kriegen absolut nicht mit, wo der Hase hinläuft. Das sind die, die, wenn sie irgendwo an der Ecke Milch kaufen gehen, auch eine Zahl-Zurück-Karte nehmen und dann alles draufschreiben, inklusive Schuhgröße, Freundin und wie viel Kondome sie brauchen und sonst was. Die sind es. Das sind die absolut Gestrigen. So, ja. Und dieses dumme Gequatsche, liest du das wirklich noch durch?
Also ich habe zum Beispiel da gelesen, dass wir gesagt haben, die Kriminalität steigt durch Street View. Das haben ja die Österreicher und auch hier deutsche Kollegen von der Polizei widersprochen, haben gesagt, das ist ja gar nicht passiert. Ich habe eine Kneipe hier in Köln.
Du hast eine Kneipe?
Oh, da komme ich hin. Ja, Prost, ja, Prost, ja, 222 Schnaps da. Und da sind... Einbrecher eingestiegen und die können das wirklich nur gemacht haben, indem sie bei Google Earth reingeguckt haben. Denn da sind 5 Meter hohe Mauern und du siehst von außen gar nichts, was dahinter ist. Und du siehst von vorne nichts, sondern die müssen von oben da reingeguckt haben. Da sind die mit einer Leiter rein, haben die Automaten geleert und waren wieder weg.
Hm. Ah ja, gut. Also diese ewig Gestrigen, die der Meinung sind, sie könnten mich damit ärgern mit solchen blöden Dingern da. Ich lese die gar nicht. In dem Moment, wo schon die ersten blöden Sprüche da kommen, ist das Ding gelöscht. Und dabei ist die Sache für mich
erledigt. Ah, na, ein bisschen sollte man da schon...
Wenn eine sachliche Kritik ist, die lese ich mir durch. Da denke ich auch darüber nach.
Also ich lese eigentlich alles durch.
Deswegen siehst du auch manchmal so schlecht aus, oder?
Nee, manchmal gebe ich aber auch Antwort und
dann kriegst du dann wieder Prügel dafür.
Kriege ich wieder Prügel dafür und dann schreibe ich dann, man möge doch das Prügeleien sein lassen und in Ruhe gelassen werden möchte ich gerne und so weiter und so. Und dann fange ich an zu weinen und dann ist es meistens gut.
Ach, der arme Kerl. Ich gehe heute Abend zu ihm in die Kneipe und dann trinke ich mit ihm ein und dann sorge ich dafür, dass er nicht mehr weinen muss.
Ja.
Ei, Backelein, ei.
Komm, lass uns anfangen.
Ach, ich dachte, wir hatten schon begonnen.
Ah, gut.
Also, wir wollen heute einmal mit Peter Welchering sprechen, und zwar geht es um Urheberrechtsschutz
und
Fragen.
Und mehr.
Nicht um diese Sachen mit Street View, das ist heute ein anderes Thema. Und dann ist der Heinz Schmitz da, das heißt im Moment ist er noch nicht da, aber der kommt nachher. Und der PC will uns erzählen, dass der im Wohnzimmer PC, was daran neu ist, aber das werden wir ihm fragen, was er denn nun wirklich damit meint. Aber ich denke, zuerst mal begrüßen wir den Peter Welchering in Stuttgart. Hallo Peter.
Ja, hallo lieber Herrn Wolfgang nach Köln.
Da hast du eben mitgehört schon.
Ich habe eben mitgehört,
dass wir da so gejammert haben hier.
Ja, ich trinke heute Abend auch einen Schnaps auf die 225.
Finde ich gut. Ja, und geht's dir auch so, dass du so beschimpft wirst zum Teil? Als ewig Gestriger, wenn du dich mit Google Street auseinandersetzt.
Ja, Google-Bashing wurde auch schon mal in ein paar Mails genannt, aber man muss ja auch nicht auf alle Mails antworten.
Genau.
Manchmal
genau.
Sollte man gucken, dass man das dann irgendwie richtig stellt, wenn die totalen Blödsinn schreiben. Aber gut, ich finde Artikel 5 Grundgesetz setzt auch sowas ab.
Ja, absolut.
Ja, so, was ist denn nun mit dem Abschalten des Internets oder so, oder Urheberrechtsverletzungen?
Strafmäßiges Abschalten.
Strafmäßiges Abschalten.
Du hast dreimal versucht, irgendetwas anzugucken, was du nicht darfst, jetzt wird es abgeknipst, fertig. Wird das kommen?
Frankreich ist es doch schon, ne?
In Frankreich gibt es das schon, allerdings in Frankreich gibt es das nur nach richterlicher Anordnung, das ist immerhin was. Immerhin zwar auch ein Schnellverfahren, also dass man nur beschränkte Rechtsmittel zur Verfügung hat und der Richter verhängt in der Regel auch nur ein zweimonatiges Abschalten. Was bei diesem ACTA-Verhandlungen, ACTA steht ja für Anti-Counterfeiting Trade Agreement, also es ist ein Handelsabkommen, das die EU und 10 weitere Staaten gerade miteinander verhandeln, seit einiger Zeit schon, und vermutlich geht es in diesem Sommer dann auch endlich in die Endrunde. Und was da bei diesen ACTA-Verhandlungen diskutiert wird, das geht dahin, dass tatsächlich bis zu einem Jahr jemand vom Internet ferngehalten wird, abgeschaltet wird, sein Internetzugang einfach abgeklemmt wird, wenn er gegen Urheberrechte verstößt. Und das Modell, das dahinter steht, das sieht so aus, die ACTA-Staaten, respektive dann auch die EU, also Deutschland verhandelt nicht selbst, sondern die EU macht das für Deutschland, die haben bisher sich überlegt, um die Urheberrechte, um solche Dinge auch wie Piraterie zu verhindern, um die Urheberrechte zu schützen, da müssen wir uns stärkere Strafen überlegen, wenn jemand gegen Urheberrechte verstößt. Beim ersten Mal könnte das beispielsweise sein, dass man irgendeine Geldstrafe oder ähnliches aufgedrückt bekommt. Beim zweiten Mal könnte das sein, dass einfach die Bandbreite und die Geschwindigkeit runtergesetzt wird. Und beim dritten Mal ein Jahr weg vom Internet, ein Jahr kein Online-Banking, keine Mail und kein Surfen auf Webseiten. Und das Ganze sollen dann auch noch die Internetprovider machen, also kein Gericht. Sondern die Internetprovider, die sollen da tätig werden. Und wenn sie das nicht würden, so wurde bei den ACTA-Verhandlungen dann diskutiert, dann sollen die in unbegrenzter Höhe für alle Urheberrechtsschäden, die von ihren Kunden angerichtet werden, auch haften.
Jetzt sag mir mal, mit welchem Körperteil denken die Leute eigentlich, die so etwas da verzapfen? Wenn ich doch vom Internet abgeknipst werde, wie auch immer, habe ich doch so viele Möglichkeiten, mir immer wieder Zugang zu verschaffen zum Internet. Was wollen die eigentlich? Wie wollen die das eigentlich erreichen, dass ich nicht mehr ans Internet komme? Ich kaufe mir irgendwo in irgendeinem Laden eine Karte, stecke die in mein Mobiltelefon, nehme das als Modem und bin wieder drin mit einer ganz anderen IP, mit ganz anderen Daten und sowas. Wie soll das überhaupt funktionieren können?
Ja, da kommt der zweite Teil der ACTA-Verhandlungen. Die sagen nämlich, der gesamte Internet-Datenverkehr, also alle Datenpäckchen, die da rumlaufen, egal ob Mail oder durch Surfen entstanden, alle Datenpäckchen, die da verschickt werden, die müssen eben überwacht und gefiltert werden. Und dann bekommt man ganz schnell raus, dass beispielsweise Wolfgang Rudolph, dessen Internet-Account doch gerade abgeklemmt wurde für ein Jahr, in irgendein Internet-Café gegangen ist und dann wird deren Internet-Account auch abgeklemmt.
Mhm. Und wie? Dann können wir ja innerhalb kurzer Zeit alle Internetcafés dicht machen. Also ich glaube, dass der Realitätsverlust mittlerweile so zu Kopf gestiegen ist, dass sie überhaupt keinen anderen Platz mehr im Kopf dafür haben. Das ist doch vollkommen unsachlich und vollkommen unmöglich.
Wie wollen die denn den Päckchen entnehmen, dass sie für den Herrn Rudolph sind?
Naja, beispielsweise, indem sie dann die Päckchen zusammensetzen und etwa bei der Mail tatsächlich im Klartext dann entschlüsselt haben oder entschlüsseln können, dass es eine Mail von dir oder an dich ist.
Alle Päckchen wollen die zusammenpacken und entschlüsseln?
Ja, es geht ja auch noch weiter. Wir stehen ja kurz vor dem E-Government. Wie sieht's denn dann mit Elster aus? Das heißt, muss ich dann keine Steuern mehr zahlen? Das wäre doch ein erstrebenswertes Ziel, denn ich kann ja keine Steuererklärung mehr abgeben.
Ja, genau. Du musst aber.
Das ganze Ding ist von vorn bis hinten überhaupt noch nicht durchdacht.
Nee. Das ist richtig. Das hat auch der kanadische Rechtsprofessor Michael Geist oder Michael Geist gesagt. Der hat ja einen Lehrstuhl für Internetrecht in Ottawa. Und der hat gesagt, zum einen, was ihr da sagt, ist unverhältnismäßig. Zum anderen, ihr werdet es gar nicht durchsetzen können, so rein pragmatisch gesehen. Und zum dritten, überlegt euch mal, was ihr da jetzt wirklich gefordert habt. Das ist doch von vorn und hinten nicht stimmig. Nee. Und da ist er mit einer Vielzahl von Kritik überzogen worden. Also gerade die USA haben Michael Geist schon fast in die Ecke des Datenterroristen gerückt. Ne?
Hm. Naja, also für mich ist das Ding vollkommener Schwachsinn. Das wird sich, ob es in den USA ist, kann ich nicht beurteilen. Da sieht die Welt ja anders aus als bei uns. Aber es wird sich bei uns in Europa und ganz speziell in Deutschland nicht machen lassen. Auch von der rechtlichen Seite hätte ich doch erhebliche Bedenken. Stell dir mal vor, ich würde mir irgendwelche unerlaubten Zeitschriften oder sowas besorgen. Und würde 3 oder 4 oder 5 Mal erwischt dabei. Würde man mir dann auch für ein Jahr die Augen verbinden oder was? Das ist doch vollkommener Schwachsinn, was da gesprochen wird. Das geht doch überhaupt nicht. Man kann mich für irgendwas bestrafen. Ja, okay. Aber man kann doch nicht sagen, gut, dann darfst du nicht mehr am Internet teilnehmen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich dieser Quatsch nicht durchsetzen lässt.
Dann suchen wir uns einfach wieder ungesicherte WLANs und machen es dann da.
Es gibt ja, die werden dann auch abgeklemmt.
Ja, gut. Ja.
Also, ich
bin... das Internet insgesamt abgeklemmt?
Ich bin dafür, dass wir vorantreiben, diesen ganzen Schwachsinn. Dann wird Internet in Deutschland wahrscheinlich komplett abgeklemmt innerhalb kürzester Zeit. Deutschland in die Steinzeit, das ist eigentlich das, was die sich auf die Fahne schreiben müssten.
Ja, und wir sind dabei.
Also Urheberrecht, Internet abklemmen. Was gibt es denn da sonst noch? Haben die noch mehr so lustige Ideen gehabt? Also das war nicht am
ja, ersten Mal. Nee, das läuft ja schon inzwischen sind wir ja schon nach der 8. Verhandlungsrunde. Es wird auch wahrscheinlich eine 9. und 10. geben. Und was mich dabei...
Dann in Wellington, Neuseeland.
Die 8. war in Wellington, Neuseeland.
Ja, die teure Hinflüge und teure Rückflüge.
Und die ist begleitet worden von ganz massiven Protesten, also sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch viele, viele Internetaktivisten sind da am Tagungsort aufgetaucht und haben gesagt, erstens, dass die ACTA-Verhandlungen geheim geführt werden, das ist ein Unding, die müssen öffentlich geführt werden, denn hätten nicht mutige Mitarbeiter von Behörden, die daran beteiligt sind, diese ganzen Tagungsunterlagen mal veröffentlicht auf insgesamt 3 unterschiedlichen Webplattformen, dann wüssten wir heute noch nicht, was die da in ihrem stillen Kämmerlein sich so alles überlegen und dann auch beschließen und umsetzen wollen.
Werden die jetzt auch abgeschaltet, diese Webplattform da veröffentlicht haben?
Ja, da gibt's eine ganz lustige Geschichte, was in Wellington passiert ist. Und zwar wurde darüber diskutiert, dass man ja den gesamten Internetverkehr, also diese Datenpäckchen, dann eben auf diese Weise überwachen und filtern muss, damit man eben Urheberrechtsverstöße herausbekommt. Beispielsweise die Filterung könnte dann ja so aussehen, dass alle Produkte, die mit einem Wasserzeichen versehen sind, also Dateien, die dieses digitale Wasserzeichen haben, dann daraufhin überprüft werden, haben die Leute denn auch die Rechte erworben, die jetzt so Datenpäckchen, in denen so ein digitales Wasserzeichen festgestellt werden kann, empfangen. Und da hat ausgerechnet China gesagt, China immerhin, naja, das mit der Filterung, da würden wir nicht zustimmen, weil das würde doch sehr stark in die Rechte der Internetnutzer eingreifen.
Das ist ja schon erstaunlich.
Ja, wollen die eigentlich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm machen oder wer soll das denn alles machen? Da muss doch auch zum Teil händisch angepackt werden. Das geht doch nicht nur alles automatisch. Also
ich glaube, die arbeiten eher auf eine Frühpensionierung wegen geistiger Verwirrung zu.
Wer ist denn da Mitglied hier von Deutschland?
Von Deutschland ist ja niemand Mitglied, sondern für Deutschland macht die Europäische Union das. Und das ist ein weiteres Problem übrigens.
Und wer ist
denn da? Tatsächlich,
so langsam müssen wir die ja auch mal kennenlernen. Wer ist denn da der Trottel?
Ja, also angesiedelt ist hochoffiziell, aber die sagen nichts dazu, ist hochoffiziell das Kommissariat von Frau Reding. Aha. Nur wie gesagt, die geben dazu keine Auskunft.
Na, Gott sei Dank nicht Oettinger.
Nee, Oettinger nicht. Oettinger macht das nicht.
Der wird ja gar nicht, weil die da Englisch reden, fährt er wahrscheinlich nicht dahin.
Ja, und dann auch noch in Neuseeland, Englisch ist ja ein besonderes, also auch schon, das könnte mit dem schwäbischen Englisch.
Obwohl, er könnte ja mit dem Boot.
Ja, der wäre da wahrscheinlich der Platzhirsch.
We are sitting all in the same boat.
Ach, die fahren ja mit dem Boot rüber, stimmt. Ja. Also bitte, das ganze Ding, sorry, ich kann das nicht ernst nehmen, weil an solchen Schwachsinn, an solchen Mist, der technisch gar nicht durchzusetzen ist, der gegen die persönlichen Rechte eines jeden Einzelnen sind, der gegen Völkerrecht verstößt, der gegen, wer sich an solchen Mist ausdenkt, das ist doch wirklich eine Maßnahme, weil er Geld verdienen will, ohne großartig was zu machen. Die setzen sich zusammen, genau wie wir, blödeln da in 8 oder 9 oder 10 Konferenzzyklen und bekommen dann ihr Geld dafür. Ist denn das noch normal? Ist diese Welt noch normal? Ich glaube nicht.
Naja, das Problem ist, wir machen das in der 222. Sendung, ne? Und bei denen ist immer 222. Sendung. Aber Wenn man sich das mal anguckt, die Telekommunikationsvorratsdatenspeicherung, ja, die Anfang März vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, das war auch sowas, ne?
Ja.
Und das hat dann auch als EU-Richtlinie begonnen. Und es kann durchaus sein, dass wir irgendwann Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, plötzlich eine ACTA-EU-Richtlinie haben. Ja. Und die muss Deutschland dann umsetzen in nationales Recht.
Ja. Und dann kommt noch das Fahrlicht am Tage und
nein, es kommen noch viel schönere Sachen EU. Dazu. Jetzt hat man doch mittlerweile endlich mal öffentlich erklärt, dass es wirklich und tatsächlich Pläne gibt, dass auch die PKWs Maut bezahlen sollen.
Damals
diese 11 Milliarden Konventionalstrafe sind ja nicht geflossen, obwohl die ja überzogen haben bis was weiß ich wohin die Zeiten und obwohl das von vornherein klar war, obwohl diese Firmen die Regierung, ich hätte fast gesagt, verarscht haben, aber die wollte es ja so, die hat es ja auch geduldet. So, und der Hintergrund ist natürlich, dass es nicht nur um LKW geht, sondern dass es um eine absolute Abzocke geht. Aber das ist noch nicht mal das Schlimmste. Wenn die Steuer dafür wegfällt, würde die Sache ja unterm Strich gerechter werden. Wer wenig fährt, zahlt wenig. Wer viel fährt, zahlt viel. Ist ja okay. Aber die Überwachung. Du kannst dann nicht mehr irgendwo sagen, ich habe mein Radarwarngerät oder irgendein anderes blödes Teil da und ich werde nicht mehr geblitzt. Nein, nein, da wird ja von Mautbrücke zu Mautbrücke, das wird ja festgehalten, da kann man ja die Geschwindigkeit erkennen. Da sind ja auch Fotoapparate drin, da kann man dir nachweisen, dass du das warst und nicht deine Frau, Freundin, Kind, Sohn oder ein Arbeitskollege. Das heißt, hier geht man genau den gleichen Weg. Hier geht es einfach den Weg zu einer maximalen möglichen Überwachung. Das ist das, was dahinter steckt. Und was dieser ganze Mist soll, der da in den letzten Jahren auf uns zukommt, das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass wir ein Bundesverfassungsgericht haben, was unabhängig ist. Und ich bin froh, dass wir eine ganze Menge Leute im Internet haben, die ein bisschen mit aufpassen und die Sachen an die Öffentlichkeit zerren. Aber warten wir die Wahl in NRW ab, dann wird sowieso alles graus.
Ja, und ich glaube, es gibt auch schon so Nummernschild-Drehautomaten.
Ja, von James Bond.
Ja, die drehen sich und drehen sich.
Und also LC-Displays wäre schön.
Ja, genau. Und dann immer irgendwo schon nach einem Algorithmus immer unsinnige Nummern da vorne so.
Naja. Ja, das wäre doch mal eine schöne Aufgabe für den Bundesnachrichtendienst.
Ne? Ja, dass sie sowas entwickeln.
Ja, genau.
Also, ich finde, zu diesem Thema eigentlich, wir können nie aufhören, darüber zu berichten, weil es immer neuen Schwachsinn gibt und über neue Angriffe auf unsere Freiheit.
Peter. Aber achte darauf, dass wir nicht die Ewiggestrigen sind.
Naja, die Ewiggestrigen kritisieren uns ja als solche, weil sie selbst nicht wollen, dass sie als solche tituliert werden.
Ja.
Peter.
Wobei ich halte ganz gerne an so ganz, ganz alten, ewiggestrigen Werten wie Recht auf Privatheit, Recht auf Selbstbestimmung, auch informationelle Selbstbestimmung und unfest.
Und Recht auf Alkohol.
Ja, du bist ja was von vorgestern.
Das ist dann ja schon von vorgestern.
Okay, Peter, ich würde sagen, wir verabreden uns für nachher zum kleinen Schnaps auf die 222. und danken dir recht herzlich dafür, dass du aufpasst und auch unseren Zuhörern immer wieder sagst, was demnächst auf sie an Schweinereien zukommt.
Ja, danke nach Köln.
Nu ist er da. Wer? Weißt du's?
Mhm.
Der Heinz Schmitz.
Ja, hallo.
Hallo Heinz. Du hast ein Thema mitgebracht, da muss ich erstmal sagen, das haut mich gar nicht vom Hocker. PC im Wohnzimmer, das habe ich ja nun seit Jahrzehnten schon mal gehabt.
Internet im Wohnzimmer. Der PC im Wohnzimmer habe ich auch noch, ich bin ja recht altmodisch. Das Interessante dabei ist, dass die neuen Fernseher, die verkauft werden, fast alle einen Internetanschluss direkt haben. Und somit kommt der Rechner über die Unterhaltungselektronik ins Wohnzimmer. Früher haben wir immer schon gesagt, der Rechner kommt irgendwann mal. Erst haben wir gesagt, er ist auf dem Büro, Schreibtisch und er ist nichts für das Wohnzimmer. Dann haben wir gesagt, okay, der kommt irgendwann ins Wohnzimmer, wenn man den ab und zu mal gucken will, so ein Filmchen gucken will und sowas. Aber mit der Verbreitung des Internet, mit der Verbreitung der Breitband, kommt plötzlich die neuen Fernsehgeräte direkt mit einem Internetanschluss, also mit einem Browser drin. Und damit ist der Rechner plötzlich im Wohnzimmer gelandet.
Dann habe ich ja auch im Wohnzimmer keinen stressfreien Raum mehr, wenn der Quatsch da auch noch laufend läuft und da ist. Und
ja gut, hier muss man sich aber fragen, ob die Internetinhalte interessanter sind oder die Fernsehinhalte.
Das ist wohl wahr, ja.
Konnte sowas
also machen. Weißt du, was mich immer so fürchterlich aufregt? Egal, welche Nachrichtensendung ich sehe, dann sagen die, erzählen die irgendwelche Nachrichten. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann schauen Sie bitte bei uns im Internet, da können Sie dies und das. Ja. Da frage ich mich jedes Mal, Kinder, merkt ihr nicht, dass ihr euch selbst abschafft? Da steht mehr drin, besser, qualifizierter. Da brauche ich da diesen Quatsch nicht mehr. Und dann den Hinweis, hier, das, was wir erzählen, ist unwichtig, guckt so Internet.
Die Nachrichtensendung ist der Teaser.
Ja, so ungefähr kommt mir das auch vor. Nein, aber das war nicht dein Thema.
Nee, interessant sind die Zahlen, die Bitkom mal veröffentlicht hat, dass im voriges Jahr sind 500.000 TV-Geräte mit Internetanschluss verkauft worden. Dieses Jahr, also 2010, werden es schon 2 Millionen sein. Und man rechnet damit, dass es im nächsten Jahr dann über 4 Millionen sind.
Ja, taugen die Dinger denn was?
Nie. Für das, was man im Wohnzimmer machen will, ja.
Was will man im Wohnzimmer machen?
Ich bin mit meinem Rechner im Wohnzimmer, der ist an sich vollkommen unterfordert. Da läuft da so ein bisschen Musik, läuft da drüber und da gucke ich schon mal bei YouTube rein oder gucke schon mal ein bisschen Nachrichten. Wobei die Schrift meist ein bisschen klein ist dafür. Dafür würde an sich einfach ein Thin Client reichen. Was ich da mache. Ich mache keine hochqualifizierten Anwendungen. Dafür reichen auch die Rechner. Die also ein Media Center drauf haben, mit dem man eben ein bisschen browsen kann, mit dem man ein bisschen YouTube gucken kann, mit dem man eben Internetangebote sich im Fernsehen ansehen kann. Man sollte nicht zu hohe Erwartungen drinstecken, denn...
In den Fernseher
überhaupt Internet im Wohnzimmer, nicht allzu hohe Erwartungen rein. Es gibt Applikationen, die funktionieren, wenn man also Musik hören will, wenn man Video gucken will. Aber wenn man eine Nachrichtenseite sehen will, man sitzt auf der Couch, 3 Meter entfernt, dann ist die Schrift ungefähr 2 Millimeter groß und wenn man so schlechte Augen hat wie ich, dann sieht man nur noch da buntes Gekrissel.
Also ich kann auf meiner Tastatur mit Control Plus kann ich die beliebig vergrößern.
Vergrößern, ja. Und dann siehst du eben nur noch einen Teil der Zeilen. Ne? Also das ist eine Frage. Ja. Das ist eine Frage, ob man es machen will oder nicht.
Gibt es da auch eine Tastatur dazu, zu diesen Fernsehgeräten?
Die haben in der Regel eine Tastatur dabei.
Oder die Fernbedienung.
Ja, die haben beides. Du kannst beides anschließen eben. Entweder Tastatur über USB oder Wireless. Ich habe mich für eine Bluetooth-Tastatur entschieden bei mir, weil, na gut, das ist eben moderner und ist besser
auch
und kleiner.
Eine virtuelle Tastatur auf dem Bildschirm.
Gut, also das ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, das weißt du ja von deinem iPhone, dass das nicht so einfach ist, damit umzugehen.
Du kannst es mittlerweile,
ich habe es ja gestern mal versucht und bin damit kläglich gescheitert.
Also ich habe vor ungefähr 12 oder 13 Jahren mal einen Sony-Monitor, 24 Zoll, der hat damals Schweinegeld gekostet, angeschafft und habe seitdem bei mir eine Auflösung von 1920x1280. Jetzt bin ich von dieser rudimentären Auflösung ein bisschen aufgestiegen, um ein größeres Bild zu haben. Wie sieht's denn mit den Fernsehgeräten, mit der Auflösung aus?
Es ist ja so, dass die HD-Norm die 1920x1080 ist und die Fernseher, die machen einfach größere Pixel dann. Es wäre möglich...
Die machen größere Pixel?
Ja, man nimmt die gleiche Auflösung, man vergrößert einfach die Pixel und nimmt den
4.2 Pixel. Das heißt, die echte Auflösung ist kleiner?
Die bleibt erstmal 1980x1024. Okay. Eben weil HD, weil es ist HD. Okay. Es ist sicherlich möglich, mit den großen Panels größere Auflösungen zu fahren. Die werden allerdings dann teurer. Die liegen nicht mehr in der 1000-Euro-Klasse, wo wir heute sind, sondern die würden dann ungefähr das Doppelte kosten, weil einfach denn der Fertigungsprozess ist wesentlich teurer und die Anzahl der Fehlstellen auf dem Display vergrößert sich im Quadrat der Größe, weil eben mehr Fläche da ist und die Wahrscheinlichkeit, dass man Ausfallpixel hat, die ist viel größer und deswegen sind die Displays größer, weil man größere Ausfallraten hat. Und ein professionelles Display kostet eben heute immer noch, ein großes Display, so 1,20 Meter, kostet immer noch 3.000 Euro.
Ja, was soll man jetzt mit dem Fernsehgerät machen im Wohnzimmer? Also Videos angucken, das finde ich ja noch...
Es wird interessant werden, welche Angebote dazu kommen. Es kommt jetzt ja ein Druck vom Markt.
Gehe ich nach eBay damit?
Weiß nicht, ob du nach eBay gehst. Ich gehe gar nicht nach eBay.
Ja, ich meine mit diesem Fernsehgerät.
Willst du das verkaufen oder was meinst du jetzt?
Ja, was kaufen.
Ach so, du willst bei der elektronischen Bucht irgendwas kaufen. Ach so, ja.
Ja, gut. Kannst du machen, wenn du die Schrift dann groß genug stellst. Ich glaube ja, dass das die Unterhaltungsangebote sind und ich glaube auch, dass die Angebote dafür sich ändern werden.
Heinz, das mit der Schrift verstehe ich nicht. Das sagst du jetzt immer wieder. Mhm. Wenn ich aber doch so eine große Auflösung habe. Mhm. Dann ist auch die Schrift doch groß genug. Oder ich kann sie doch größer stellen, ohne
dass... Dann ist eben weniger Inhalt drauf, auf der Seite. Ja. Aber eben, wenn du 5 Meter von dem Fernseher weg sitzt, dann siehst du eben nicht wieder.
5 Meter weg?
Ja. Nö.
3. Oder muss ein Videobeamer nehmen, dann geht es ja wieder besser. Ja,
das wäre sowieso als nächstes von mir gekommen. Aber okay, wenn ich 3.000 Euro für so eine Büchse ausgeben soll, man, da muss das ja schon was Gutes, was unglaublich Gutes sein.
Also die großen Fernseher, die 1,17 Meter oder sowas sind, die liegen ja bei 1.000 Euro heute.
Und die werden, aber keine,
die werden auch in der Größenordnung bleiben oder werden noch weiter
im Preis. Keine guten, also mit LED-Hintergrundbeleuchtung, mit voller, nicht nur an den Ecken so ein paar Leuchtdioden montiert, sondern komplett, die einigermaßen vernünftig, ja, 1700, 1800 geht das los. Ja.
Prognosen sind aber, dass die auch zum Jahresende auf dem Preis sind, auf dem normale LCD-Fernseher heute sind. Mhm.
Gut, und wenn ich das vom Preis vergleiche, dann kann ich aber auch einen Projektor nehmen.
Ja.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn ich mal irgendeinen Film gucke oder so etwas, dann sehe ich nun wirklich mal gern irgendein Bild, was 3x4 Meter groß ist. Und da gehe ich auch nicht mehr weg davon irgendwie.
Absolut richtig. Und das streiche ich hundertprozentig, wenn nicht zwei Nachteile wären. Der Helligkeitsumfang eines Projektors des wiedergegebenen Bildes oder des reflektierten Bildes ist nicht so groß wie der eines aktiven Leuchtschirms, in den man reinschaut. Also muss man wenn man abdunkelt, normale Raumhelligkeit hat, aber im Sonnenschein funktioniert es schon nicht mehr.
Aber Fernsehgrill auch nicht.
Doch.
Also ich schon kann noch. Mir auf
dem zweite PD... Nachteil ist, dass man einen Lüfter drin hat.
Ja, ich kann mir Fernsehen vorstellen auf dem PDA oder auf dem iPhone. Der kleine Bildschirm, werdet ihr jetzt sagen, das ist doch schrecklich, der wird, während ich da länger gucke, immer größer. Und zum Schluss ist der Bildschirm genauso groß, als wäre es eine große Leinwand.
Also ich kann das, wenn der Inhalt sich fast so fasziniert.
Ja, das genügt zum Teil. Dieses kleine Bild. Und wenn es gut ist, das Bild.
Haben wir also jetzt kann ich drei unterschiedliche Auffassungen
davon. Ja.
Ein Lüfter mit 22 dB ist also, dBA ist also nicht so die Störquelle überhaupt, muss ich ganz klar sagen. Von der Helligkeit her, tagsüber gucke ich sowieso nicht, habe ich keine Zeit, muss ich arbeiten. Und
Was interessant wird mit den Projektoren, wo ich darauf hoffe, sind, dass es endlich mal gescheite LED-Projektoren gibt,
ja, die dann
keinen Lüfter mehr brauchen.
Die sind doch noch weniger lichtstark. Wenn du da jetzt diese LED-Projektoren, die haben Leuchtdioden drin.
Die noch?
So, ja, die haben rot, grün und blaue Leuchtdiode. Das wird dann zusammengeführt, das Bild, okay. Aber die sind auch weniger lichtstark als mit einer Lampe heutzutage.
Ja, und ich gehe davon aus, dass die LEDs eine Leuchtstärke kriegen, die vergleichbar ist zu den Lampen, die heute
der normalen...
Laser wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, wobei wir ja alle wissen, dass die Versuche, die es damals damit gab, jeglich jämmerlich gescheitert sind.
Ja, mittlerweile gibt es ja andere.
Es gibt mittlerweile also, andere. Also
es hat ja jetzt in Las Vegas Anfang des Jahres eine asiatische Firma einen Projekt vorgestellt mit Lasertechnologie, der eine Mischung aus DLP und Lasertechnologie ist. Ich weiß nicht, diese DLP-Chips, die sind bekannt, ja?
Ja, das sind kleinen Spiegel.
Haben eine Kantenlänge von 16 Mikrometer, also 16.000 Millimeter. Wenn man da fünf nebeneinander legt, hat man ungefähr die Breite eines menschlichen Haares. Mhm. So ist das Ding da. Und da schießt man dann das Licht aus den Lasern drauf und das wird eben dann abgeklappt oder eben nicht abgeklappt. Problem ist natürlich, Laserstrahlen sind sehr energiereich.
Ja.
Wenn man da reinguckt, dann kann es sein, dass das letzte Fernsehbild gewesen ist, was man gesehen hat.
Das wäre dann weniger schön. Ja. Auch wenn man sich über das Programm aufregt, wünscht man das keinem.
Aber diese DLP-Technologie, diese kleinen Spiegel können so bis zu 5000 Mal pro Sekunde umgeklappt werden, also den Lichtstrahl ablenken, einmal zum Objektiv oder irgendwo ins Nirvana oder so.
Ich weiß noch, als wir die Technologie zum ersten Mal auf der Funkausstellung gesehen haben, wir waren ganz jeck.
Von TI, die Chips
sind wir ins Hinterzimmer geholt worden. Ja. Da haben wir das gesehen, haben wir gedacht, was, Spiegel bewegen, die ist ja irre. Und da war damals das Bild schon ganz gut, zur damaligen Zeit. Also kann mit heute nicht mehr mithalten, aber es war schon toll, ist auch schon 10 Jahre her. Ne?
Aber wir erleben im Moment eine Revolution im Wohnzimmer. Ich meine, wir haben jetzt hier einfach so Sachen zusammengetragen.
Gehe ich nicht
mehr
ins Wohnzimmer.
Die LED-Fernseher. Wir kriegen das Internet ins Wohnzimmer und weigerlich hat irgendwann mal jedes Fernsehen, das verkauft wird, hat einfach schon einen Browser drin. Ja. Weil die Chips sind ja nun mal da und die kosten nicht mehr viel und das da zwei Versionen bauen lohnt sich nicht mehr. Und wir haben Projektortechniken und der Bug bleibt bei seinem iPhone.
Ganz genau, ja. Im hohen Alter hat er noch sehr gute Augen und kann dann, wenn er im Bett liegt, unter der Bettdecke weiter gucken, so wie als kleiner Bub. Das macht ja doch
auch ein bisschen Reiz als raus. Als kleiner Bub hatte ich einen Detektorempfänger mit Kopfhörer.
Ah ja, ich auch.
Und hab da gehört, ohne dass die Eltern es gemerkt haben.
Und mit der Taschenlampe unter der Bettdecke Groschenromane gelesen. Jetzt müssen wir Schluss machen. Gucken
ja,
auf die Uhr.
Ja, ja.
Also Heinz, vielen Dank. Herr unter der Bettdecke, Gucker, Leser, ja. Hörer, auch vielen Dank und tschüss zu Hause und Ebel.
Und Daumen hoch?
Ja, geistig.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.